gerade wenn man aufs Turnier fährt, dann ist es sinnvoll, Elektrolyte zuzuführen, weil, wenn ich das nicht mache, kennt vielleicht jeder Turnierreiter, hört das Pferd plötzlich auch auf zu trinken. Man wundert sich, warum. Mhm. Macht das Pferd aber deshalb, weil es weiß, wenn ich noch mehr trinke, verliere ich auch durch das Urinieren weiter Elektrolyte. Und dann hört es auf zu trinken, um seinen Haushalt mit Elektrolyten quasi zu sichern oder möglichst wenig zu verlieren. Deswegen müssen wir Menschen sagen, okay, du bekommst jetzt Elektrolyte übers Wasser dazu, dann trinken die auch weiterhin.
Das wäre ein Tipp gewesen, den hätte ich gern früher gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich gern in unserer aktiven Turnierzeit probiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heu, Hafer und Co., dem Pferdefutter-Podcast. Heute mit dem Thema Sommerhitze, was dein Pferd jetzt wirklich braucht. Heute an meiner Seite ist wieder die liebe Jannika, die ja zuletzt einen eigenen Podcast aufgenommen hatte, also eine Folge ohne mich. Und ich, Isabel, bin auch wieder hier. Ich bin geprüfte Ernährungsberaterin für Pferde und Gründerin von Cavallo. Und die Jannika wird mir wieder ein paar Fragen stellen, eben rund um das Thema Hitze, weil bei uns war jetzt zwar die letzte Woche hier in Tirol echt mieses Wetter, aber die Woche davor gab es eine richtige Hitzewelle und da hatten wir auch über 30 Grad sogar, was bei uns sehr heiß ist. Und ja, da haben wir uns gedacht, das wäre doch ein gutes Thema.
Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Thema Sommerhitze. Ich finde, das ist echt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dadurch, dass es auch einfach jedes Jahr wieder von Neuem beginnt, bin ich gespannt, was wir für Tipps heute unseren Zuhörern weitergeben können. Und ich merke immer daran, dass jetzt wirklich der Sommer gekommen ist, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wann ich in den Stall fahre. Also ob es dann doch morgens ist oder abends ist. Ich finde, wenn man seinen Tag nach der Temperatur gestaltet, dann merkt man, okay, jetzt ist der Sommer wirklich gekommen. Ist das bei dir auch so, Isabel?
Bei mir ist es ja so, dass ich nicht mehr in den Stall muss oder in den Stall darf und demnach muss ich mich nicht so stark nach der Hitze richten. Aber natürlich auch mit Kindern überlegt man schon, wann es am heißesten ist und wann geht's. Ich finde aber auch, es ist eben auch ein Thema, wie man sich überhaupt einrichten kann, gell, von der Arbeit her. Mhm. Aber ja, es ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil, wie wir wissen, die Pferde eine thermoneutrale Zone haben und die liegt nun mal zwischen 5 und 25 Grad.
Mm. Und wie du gerade gesagt hast, haben wir echt letzte Woche auch in Tirol über 30 Grad gehabt. Ich muss sagen, aus Deutschland kenne ich das häufiger, aber in Tirol habe ich es selten erlebt. Und weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich bin nämlich gerade auch gar nicht in Tirol, sondern in Deutschland unterwegs. Und hier ist alles wirklich viel vertrockneter. Also die Wiesen sehen echt schon auch fast aus wie eine Steppe. Und so dieses saftige Grün, wie wir es in Tirol haben, das ist hier fast gar nicht mehr zu finden auf den Wiesen. Also ich glaube, da merkt man den Klimawandel dann doch auch, dass einfach der Sommer auch immer, immer trockener und immer heißer wird.
Was natürlich im Hinblick auf die Raufuttergewinnung ein großes Problem darstellen wird.
Das stimmt. Aber zurück zu unserem Thema, Isabel. Wir schweifen schon wieder ab. Es geht um die Fütterung bei Hitze. Warum spielt denn die Fütterung bei hohen Temperaturen eine so große Rolle?
Ja, wie wir schon gesagt haben, gibt es die sogenannte thermoneutrale Zone des Pferdes. Und das heißt einfach, dass das Pferd bei über 25 Grad Außentemperatur eine zu hohe Körpertemperatur bekommen würde, wenn es nicht aktiv gegensteuert, zum Beispiel durch Spitzen und Erweiterung der Blutgefäße an der Hautoberfläche. Das heißt, das Pferd muss dann aktiv beginnen, sich zu kühlen. Und das heißt aber auch, wir müssen natürlich schauen, dass das Pferd nicht überhitzt und Futter produziert natürlich irgendwo auch Wärme. Wir sagen ja im Winter, wenn man sein Pferd wärmen möchte, dann sollte man am besten viel Heu füttern. Und das wärmt viel besser, als einmal ein Mesh zu geben. Aber natürlich wärmt eben Futter auch im Sommer. Aber das Pferd muss natürlich trotzdem ausreichend fressen. Deshalb aber eben heute hier ein paar Tipps, was man alles tun kann, um dem Pferd den Sommer möglichst angenehm zu gestalten. Und da gibt es eben schon ein paar Dinge, die man eben bei der Fütterung auch beachten kann. Grundsätzlich schon mal vorab wichtig, gerade wenn es über 30 Grad hat, dann muss man in seiner Tagesroutine spätestens dann etwas ändern, weil der normale Tagesablauf in der Regel dann nicht mehr passt.
Das heißt, die Fütterung beeinflusst auch den Kreislauf, die Verdauung, den Wasserhaushalt, oder?
Genau. Wo fangen wir an? Eben wenn das Pferd stark schwitzt, dann hat es oft einen hohen Schweißverlust und bei Arbeit natürlich noch mehr als wie jetzt, wenn es sich nur durch die in der Haltung kühlen muss. Und mit dem Schweiß gehen wiederum wichtige Elektrolyte wie zum Beispiel Natrium, Kalium und Chlorid verloren. Und da müssen wir in der Fütterung für Ersatz sorgen, weil ohne die dann der osmotische Druck im Blut sinken würde. Und dadurch würde auch die Kreislaufleistung sinken und die bekommen einen schwachen Kreislauf. Noch dazu ist es so, dass Pferde merken, wenn sie zu wenig Elektrolyte haben und dann aufhören zu trinken. Schon allein deswegen muss man auch darauf achten. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Und damit das Pferd sich natürlich kühlen kann, erweitern sich die Blutgefäße in der Haut und dadurch versucht eben das Pferd sich zu kühlen. Und dadurch kann es aber auch sein, eben, dass der Blutdruck sinkt. Und jetzt sollten wir natürlich in der Fütterung darauf achten, in erster Linie, dass das Pferd immer 24 Stunden frisches Wasser hat. Ich muss schon lachen, weil das haben wir jetzt schon so oft gesagt, aber es ist halt eben immer noch nicht Standard. Und das ist mal das Allerwichtigste. Also ausreichend Wasser, ausreichend Elektrolyte und Salz und ja, unnötig hohe Gaben an Kraftfutter etc. oder beziehungsweise schwer verdaulichen Dingen vermeiden. Also ich sollte einfach darauf achten, dass das Futter meines Pferdes grundsätzlich sehr leicht verdaulich ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich dir so ein bisschen zugehört habe, das hört sich ja ähnlich an wie die Ernährung von uns im Sommer, oder? Also ich weiß noch, wie meine Mama dann immer auch gesagt hat, dass das Mittagessen, wenn es so heiß ist, eher ein leichteres Mittagessen ist und dass wir Kinder viel trinken sollen. Also das, da kann man schon. Und ich persönlich merke das auch, wenn es heiß ist und ich nicht so viel trinke, dass dann wirklich auch mein Kreislauf ein bisschen instabiler wird. Und ich kipp auch ganz gerne um, muss ich auch sagen. Also ich muss da auch wirklich, wirklich gut drauf achten.
Ja, das stimmt jetzt, wo du sagst, das ist wirklich so. Und man verzichtet dann ja auch eher auf jetzt zu viel Kohlehydrate beim Mittagessen etc. und wählt eher einen leichten Salat, oder? Zum Beispiel mit Fleisch oder eben Fleischersatz, Gemüse etc., dass der Körper trotzdem die wichtigen Mineralstoffe und Vitamine bekommt, die er braucht. Gerade eben auch Eisen, denke ich, ist beim Menschen auch sehr wichtig. Und ja, so ist es im Grunde beim Pferd auch. Also gerade im Sommer ist es wichtig, dass wir die nicht mit irgendwelchen unnötigen Zeug füttern, dass sie unnötigerweise verstoffwechseln müssen, weil ja der Stoffwechsel und der Kreislauf eh schon gefordert ist.
Vor allem, wenn ihre Wohlfühltemperatur eigentlich bis 25 Grad geht. Und wir haben ja bei uns in Tirol auch, also ein normaler Sommertag ist ja meistens über 25 Grad. Vielleicht nicht unbedingt über 30, 35, aber über 25 ist man ja total schnell mal. Und auch schon relativ früh morgens und relativ spät abends.
Das stimmt, ja. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wir sprechen im Moment ja noch vom gesunden Pferd. Es gibt ja sehr, sehr viele zu dicke Pferde leider, wie wir wissen. Und die sind stoffwechselvorbelastet und gerade für die ist es ja nochmal anstrengender. Die haben ja das ganze Mehrgewicht zu tragen und sind dadurch stärker belastet. Und denen setzt die Hitze natürlich nochmal mehr zu, genauso wie jetzt deiner Kira. Schon älter ist. Auch bei den alten Pferden muss man schon sehr auf die achten, dass die eben bei der Hitze nicht draußen stehen, dass die auf jeden Fall Schatten haben, vielleicht ein bisschen ein kleiner Luftzug oder eine Luftzirkulation zumindest stattfindet im Stall, dass die sich leichter mit Kühlen tun und ja, gegebenenfalls denen auch eine Abkühlung durch Beine abspritzen etc. zukommen lassen.
Werbung.
Wenn du von unserem Pferdefutter-Podcast Heu, Hafer und Co. begeistert bist, dann würde ich dir auch den Podcast, der Pferde-Podcast von Jenny und Chris empfehlen. Denn in diesem Podcast, der wöchentlich erscheint, erhältst du wertvolle Tipps rund um das Training mit Pferden. Jenny erzählt von ihrem Haflinger ACDC und wie der aus dem Pferdekindergarten rein ins große Dressurfähig kommt. Die beiden sind sehr erfolgreich und Jenny teilt ganz offen alle Hoch- und Tiefs-Lektionen, die mal besser, mal nicht so gut funktionieren, verrät ihre Trainingstipps und vielleicht kannst du dir auch dafür das Training was mitnehmen. Dann hör rein in der Pferde-Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Das führt uns tatsächlich sogar auch schon perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben es ja so ein bisschen schon angeschnitten. Welche allgemeinen Maßnahmen helfen denn neben der Fütterung auch noch den Pferden bei der Hitze?
Neben der Fütterung könnte man die Bewegung grundsätzlich, wie du es ganz zum Beginn auch schon gesagt hast, auf frühmorgens oder spätabends legen. Immer ist aber auch natürlich darauf zu achten, wann sind die Fütterungszeiten und die sollte man grundsätzlich weiterhin beibehalten, weil durch eine Verschiebung der Fütterungszeiten ad hoc würde man natürlich wieder die Verdauung stressen und Koliken etc. riskieren. Also ich würde schon empfehlen, dass man die Fütterungszeiten möglichst einhält oder diese ganz langsam über eine längere Zeit täglich um 10 Minuten oder was verschiebt, wenn man das ändern möchte. Mhm. Ansonsten um die Fütterungszeiten herum bewegen. Ich bin zum Beispiel früher immer dann schon um 5 Uhr in den Stall zu meiner Stute. Die war ja dann schon alt und habe die bewegt und dann hatte sie noch viel Spaß dabei und unterm Tag hatte sie einfach frei im Schatten. Ja, außerdem wichtig, Schattenplätze bereitstellen. Gerade Pferde, die auch auf der Weide stehen, die sollten unbedingt einen Unterstand haben mit Schatten. Wobei ich natürlich sagen muss, wenn es dann wirklich über 30 Grad hat, sollten die unterm Tag auch idealerweise nicht auf die Weide. Wenn ich jetzt sage, mein Pferd darf 8 Stunden auf die Weide, dann kann ich vielleicht die Weidezeit auch auf in der Nacht verlegen. Ist mir schon klar, das geht nicht überall, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist es sicher eine gute Wahl. Und man stellt sie unterm Tag in den kühlen Stall, wenn es denn ein kühler Stall ist. Und ansonsten sollte man auch im Stall schauen, dass man einen leichten Luftzug zusammenbekommt oder eben eine leichte Luftbewegung. Mittlerweile machen es ja manche schon mit Ventilatoren im Stall sogar oder gerade auch auf den Turnieren sieht man das ganz viel. Das macht aber durchaus Sinn. Also man muss wirklich schauen, dass das Pferd Kühlung erfährt. Was man eben noch machen kann, ist das Pferd mit Wasser abkühlen. Achtung, da gibt es auch ganz klare Anleitungen, wie man das macht. Ihr solltet da jetzt kein Eiswasser verwenden oder ganz eiskalt, sondern eher mäßig kalt bis Normaltemperatur, dafür aber das Pferd wirklich 10 bis 15 Minuten die Beine kühlen. Also nur mal 1-2 Minuten abspritzen ist da immer leider zu kurz gegriffen, weil das Wasser an der Oberfläche des Fells dann sofort warm wird und dann ja wärmt vielleicht nicht gerade, aber auch nicht mehr viel kühlt. Also man sollte schon wirklich alle 4 Beine ordentlich mit fließend Wasser abkühlen und ja, wenn das mit dem fließend Wasser nicht möglich ist, weil man zum Beispiel zu wenig Wasser hat oder eben Wasser sparen muss, dann könnte man sich überlegen, Kühlgamaschen anzulegen. Da gibt es auch die verschiedensten Modelle. Wo ich etwas vorsichtig wäre, ist das Pferd mit allen 4 Beinen in einen gefüllten Wassereimer zu stellen. Man sieht das immer wieder und es mag sehr brave Pferde geben, die das auch gelernt haben vielleicht, aber bei einem normalen Pferd würde ich das nicht machen, weil natürlich die Panik sehr groß werden kann und dann hat man hier ein hohes Verletzungsrisiko. Jannika, fällt dir noch was ein?
Nee, also tatsächlich zu mehr Maßnahmen nicht, aber ich mache das auch so, dass ich im Moment vor der Arbeit in den Stall gehe und da schaue, dass ich die Pferde bewege, weil es auch einfach für einen selbst ein bisschen feiner ist. Aber ich verstehe auch, dass nicht jeder ein Frühaufsteher ist. Ich würde sagen, Isabel, wir zwei, uns kann man doch durchaus als Frühaufsteher bezeichnen. Wir treffen uns ja auch immer mal wieder relativ früh zum Podcast aufnehmen. Also mir macht es gar nichts, in der Früh aufzustehen und dann sogar auch vor der Arbeit reiten zu gehen. Ist, muss ich ehrlich sagen, auch ein total schönes Gefühl, wenn man auch einfach schon um 9, ich habe Gleitzeit, das muss man auch dazu sagen. Also ich bin da ein bisschen privilegiert. Aber wenn man dann morgens schon in den Stall kommt und schon weiß, dass man schon draußen war, dass man schon sich ein bisschen bewegt hat, das ist auch echt ein total schönes, gutes Gefühl, muss ich sagen. Und genau, die Kira steht im Moment in einem Stall, wo ich eine ganz, ganz tolle Stallbesitzerin habe. Und wir machen das auch schon seit, ich würde sagen, bestimmt 2 Monaten etwa, dass die Pferde bei uns nachts rauskommen, weil es auch einfach mit den Bremsen und den Fliegen auch einfach in der Nacht feiner ist. Und sie stehen, würde ich sagen, so ab 5, 5:30. Meine Stallbesitzerin hat Kameras am Stall und wohnt aber auch im Nachbardorf. Und sie schaut dann immer morgens auf die Kameras, wenn sie aufsteht und wenn die Pferde dann schon am Zaun stehen, ja, dann macht sie sich, glaube ich, relativ schnell fertig und fährt in den Stall und lässt die Pferde dann wieder auf dem Paddock, wo sie dann eben auch, also sie haben auch auf der Wiese ein Stallzelt, aber wie du gesagt hast, ein kühler Stall macht da dann doch auch nochmal einen Unterschied. Und dann stehen sie tagsüber drin und dann wollen sie abends dann aber auch wieder raus. Also da muss ich auch ehrlich sagen, da haben die Pferde uns auch relativ gut im Griff, also da richten wir uns total schön, absolut. Aber ich verstehe auch da, wie du vorhin gesagt hast, dass das auch nicht jeder zeitlich und logistisch hinkriegt. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann ist das echt eine total coole Sache. Und weil du gesagt hast, Ventilatoren, ich habe das jetzt das allererste Mal auf dem CHIO in Aachen gesehen, dass sie das auf dem Abreitplatz gemacht haben. Irgendwie ist mir das davor noch nie so wirklich aufgefallen, aber es macht natürlich total Sinn, dass auch wenn die Pferde kurz Pause haben, dass man sie da vielleicht ja nicht unbedingt geschwitzt, aber ein bisschen in den Luftzug stellt.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, bei den Ventilatoren, wenn die bei der Hitze aufgestellt werden, das ist ja dann keine kalte Luft.
Das stimmt.
Also wenn man sich das selber davor stellt, das ist ja so eine warme Brise, würde ich mal sagen. Und dann, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Weil da wäre natürlich auch, wenn man da jetzt kalte Luft reinbläst, dann wäre natürlich so, wie du sagst, das Erkältungsrisiko wieder hoch, da dass die Pferde krank werden. Das wäre natürlich auch kontraproduktiv. Was mir jetzt noch eingefallen ist, wenn natürlich ein Pferd sich schwer im Fellwechsel tut und vielleicht noch gar nicht sein Winterfell ganz verloren hat, dann würde ich natürlich empfehlen, die Pferde zu scheren. Also wenn die da so im Stehen durch die Dichte des Fell oder allein durch das rassebedingte Fell stark schwitzen, dann würde ich mir auf jeden Fall überlegen, einen Teilschnitt oder eine Vollschur zu machen, einfach um den Pferden das eben zu erleichtern. Und auch mit dem Eindecken würde ich Pferde nur eine Fliegendecke oder was drauf machen, wenn es wirklich gebraucht wird oder eine Eczemadecke, weil auch darunter staut sich natürlich warme Luft. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und was ich da auch noch sagen möchte zum Eindecken, ich sehe immer wieder Pferde, die bei 20 Grad leichte, dünne Decken tragen. Und das ist zu hinterfragen, weil, wie gesagt, die thermoneutrale Zone befindet sich bei 5 bis 25 Grad. Und den Pferden da noch eine Decke drauf zu geben, wenn das jetzt ein gesundes Pferd ist, ist fragwürdig.
Das stimmt. Jetzt kommen wir mal zu unserem nächsten Thema, und zwar Elektrolyte. Ich habe bei der Kira tatsächlich immer ein bisschen Probleme gehabt, Elektrolyte in sie reinzubekommen, weil sie mir dann meistens das Mesh, wenn ich flüssige Elektrolyte genommen habe, nicht gefressen hat. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das dann vielleicht einfach ein bisschen falsch dosiert habe. Aber gerade wenn man auf Turnier gefahren ist, hatten wir immer Elektrolyte dabei. Wozu dienen Elektrolyte denn genauer?
Also jetzt muss ich mal vorab nochmal reinbrechen und sagen, du stellst jetzt hier schnell dann meine Empfehlungen auf den Kopf. Denn ich wollte eigentlich sagen, dass flüssige Elektrolyte gerade in Mesh sehr gut funktionieren.
Okay, dann ist die Kira vielleicht eine Ausnahme.
Ja, nein, es ist ja jedes Pferd sehr individuell, aber grundsätzlich sind schon die flüssigen Elektrolyte oft sehr gut in der Wahl, weil die in der Regel eigentlich gut aufgenommen werden. Wenn ich Pulver habe, dann muss ich es einfach super auflösen. Dass das Pferd, weil natürlich manche Pferde sind so feinfühlig oder wenn man sie übers Futter geben würde, dass das dann einfach too much ist und die dann sagen, das schmeckt nicht, das esse ich auch nicht. Deswegen sind die Flüssigen eigentlich so super. Und genau, das jetzt vorab. Zurück, warum Elektrolyte? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ein Pferd schnell 10 bis 15 Liter Schweiß verliert bei der Arbeit. Je nachdem natürlich wieder welches Pferd und wie intensiv gearbeitet wird. Aber durch den Schweiß gehen einfach auch eben Elektrolyte verloren und die fehlen dem Körper dann. Und wenn man jetzt nur Wasser zur Verfügung stellt, ergänzend, dann hat das Pferd zu wenig Quellen eben das wieder anzureichern, sodass der Stoffwechsel und der Organismus davon genug zur Verfügung hat. Das heißt, die Elektrolyte, die wir zufüttern, die dienen dazu, den Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen, weil durch das Schwitzen zu viel verloren gegangen ist, so im Kurzen.
Okay, da gibt es doch dann aber auch bestimmte Momente, wenn eine Zufütterung wirklich sinnvoll ist oder manchmal auch nicht, oder? Manchmal ist es ja auch ein bisschen einfach übertriebene Liebesmühe, würde ich es mal nennen.
Ja, genau. Also mir kommt immer vor, im Frühling machen alle Futtermittelhersteller fein Werbung mit ihren Elektrolytprodukten. Jeder braucht es, damit er den Sommer übersteht. Meines Erachtens braucht ein Sportpferd auf jeden Fall Elektrolyte oder gerade wenn man aufs Turnier fährt und die Pferde da auch zweimal am Tag laufen oder eben intensiv gearbeitet werden und deutlich mehr Schweiß verlieren als zu Hause, dann ist es sinnvoll, Elektrolyte zuzuführen, weil, wenn ich das nicht mache, kennt vielleicht jeder Turnierreiter, hört das Pferd plötzlich auch auf zu trinken. Man wundert sich, warum. Macht das Pferd aber deshalb, weil es weiß, wenn ich noch mehr trinke, verliere ich auch durch das Urinieren weiter Elektrolyte, weil die ja wieder ausgeschieden werden. Und dann hört es auf zu trinken, um seinen Haushalt mit Elektrolyten quasi zu sichern oder möglichst wenig zu verlieren. Ist natürlich ein Trugschluss in dem Sinne, weil es ja durch den Schweiß immer was verliert. Deswegen müssen wir Menschen sagen, okay, du bekommst jetzt Elektrolyte übers Wasser dazu, dann trinken die auch weiterhin. Also das vielleicht einmal schon allein für alle Turnierreiter.
Das wäre ein Tipp gewesen, den hätte ich gern früher gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte ich gern in unserer aktiven Turnierzeit probiert.
Ja, ich wusste das auch sehr lange nicht, aber es funktioniert wirklich. Und dann gibt es natürlich sehr viele Freizeitpferde, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht am Turnier vorgestellt werden und die jeden Tag so eine halbe Stunde arbeiten. Und die schwitzen jetzt im Sommer etwas mehr, aber nicht viel mehr als sonst. Die brauchen eigentlich keine Elektrolyte. Also Elektrolyte braucht im Grunde jeder, der nun jetzt deutlich mehr Schweiß verliert. Und damit meine ich nicht, dass jetzt plötzlich der Hals ein bisschen angefeuchtet vom Schweiß ist, sondern Pferde, die richtig schwitzen. Also die dann wirklich an der Sattellage, zwischen den Beinen, wo der Schweiß vielleicht auch wirklich mal rinnt. Also wo man einen deutlich höheren Schweißverlust hat als normalerweise, die sollten Elektrolyte bekommen. Genau.
Das heißt, so wie ich es mittlerweile handhabe, dass meine Kira keine Elektrolyte mehr zusätzlich zu ihrem abgestimmten Futter kriegt, das ist völlig in Ordnung.
Genau. Es ist vielleicht eben das ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich natürlich grundsätzlich gar kein Mineralfutter gebe oder überhaupt keine Vitamine und Mineralstoffe zuführe und eben auch keine Elektrolyte, dann rutscht mein Pferd natürlich schneller in ein Minus. Dann kann sein, es muss auch gar nicht mehr schwitzen und es sollte Elektrolyte bekommen. Dann sollte es aber vermutlich auch grundsätzlich Mineralstoffe und Vitamine zugeführt bekommen. Da wären die Elektrolyte auch zu kurz gegriffen. Also wenn, ich sage es einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man jetzt aktuell gar kein Mineralfutter, keine Futterzusätze füttert, dann sollte man das hinterfragen, weil ein gutes Mineralfutter oder Ergänzungsfuttermittel, besser gesagt, ist eigentlich Muss für Pferde. Und wenn ich das nicht habe, dann sollte ich schon zumindest wahrscheinlich Elektrolyte füttern, aber das wird dann auch zu wenig sein, um das Pferd gesund zu halten.
Okay. Und jetzt haben wir gerade schon über die verschiedenen Möglichkeiten der Elektrolytezuführung gesprochen, flüssig oder auch in Pulverform. Welche sind denn empfehlenswert? Du hast gesagt, das Flüssige wird besser angenommen. In meisten Fällen. Meine Kira mal ausgenommen.
Meiner Erfahrung nach, ja, wird das Flüssige besser angenommen. Aber ja, anscheinend, es entscheidet ja jedes Pferd selbst. Ich würde einfach Elektrolyte von einem hochwertigen Futtermittelhersteller zurückgreifen und einfach auch darauf achten, was vielleicht in der Futtermittelmischung noch drinnen ist, ob da unnötige Dinge drinnen sind. Oft muss man sagen, werden die auch mit Dextrose angeboten. Macht aber natürlich schon auch Sinn, weil die Pferde ja in dem Fall dann oft auch Zucker brauchen und weil das halt den Geschmack deutlich verbessert. Und wenn ich jetzt Elektrolyte einem Sportpferd nur hier und da gebe, ist diese Menge an Zucker auch zu vernachlässigen.
Okay. Jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zum Thema Bewegen bei Hitze. Du bist ja auch Trainerin. Sollte ich mein Pferd bei über 30 Grad überhaupt noch reiten oder longieren?
Also bei über 30 Grad, sage ich mal, Tagestemperatur grundsätzlich ja, aber angepasst. Ob es jetzt wirklich bei 30 Grad plus, sollte jetzt kein intensives Training erfolgen. Oder da muss ich natürlich hinterfragen, ob ich das Pferd nicht besser anders bewege oder zum Beispiel eine Reitstunde im Schritt durchführe. Klingt jetzt vielleicht für manche, oh, was, im Schritt? Aber wenn wir Reiter mal ganz ehrlich zu uns sind, dann glaube ich, hat fast jeder irgendwelche Themen beim Sitz, die er verbessern kann. Und das kann man auch sehr gut im Schritt üben. Und es gibt sehr viele Schrittprobleme bei unseren Pferden. Das sieht man dann immer wieder am Turnier. Und da kann man auch im Schritt viel daran arbeiten. Man kann sehr viele Übungen wie ruhiges und geschlossenes Stehen, Hinterhandswendung, die verschiedenen Seitengänge und so weiter, auch im Schritt sehr gut üben. Und ich würde da empfehlen, bei 30 Grad einfach auf sowas auszuweichen oder zum Beispiel das Training im Stall durchzuführen, wenn man zum Beispiel Balanceboards hat. Das ist wirklich ein effizientes Training, das dann mal einschieben. Oder vielleicht kann man ein Laufband nutzen, das im Stall, im Schatten zur Verfügung steht. Oder man kann auf Handarbeit oder Doppellonge ausweichen. Also es gibt ja ganz viel, was man da machen kann. Und dann gestaltet man das Training einfach abwechslungsreich, aber weniger bewegungsintensiv, sage ich mal. Mhm. Wo ich grundsätzlich sehr vorsichtig wäre, ist das Pferd bei hoher Luftfeuchtigkeit zu trainieren, weil das den Hitzestress einfach erhöht. Also da muss es auch nicht 30 Grad haben, da reichen auch 25 Grad und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und das ist dem Pferd dann sehr schnell zu viel. Also da würde ich aufpassen, weil eben ich könnte da auch natürlich einen Kollaps oder Kolik und so weiter herausfordern oder riskieren. Wichtig ist die Bewegung aber grundsätzlich schon. Deswegen empfehle ich sie grundsätzlich ja, weil die natürlich für die Verdauung so wichtig ist und auch für unsere Gelenke. Die müssen einfach bewegt werden. Die sollen nicht den ganzen Tag rumstehen. Und auch die Muskulatur braucht Bewegung. Von dem her Bewegung ja, aber eben angepasst.
Und auch das Thema Turnier, oder? Also überlegt euch wirklich gut, ob ihr bei über 30 Grad die Mittagsprüfung reiten wollt, reiten müsst. Oder ob ihr nicht mal euch selbst und dem Pferd dann auch ein turnierfreies Wochenende gönnt und lieber an See geht oder so.
Genau, also das finde ich ein super Punkt von dir, Janika. Ich frage mich ja bis heute noch, warum diese Mittagsprüfungen immer noch stattfinden bei diesen enormen Temperaturen, weil wer muss sich da was beweisen?
Gerade im Freizeitbereich oder in so ein bisschen Wald- und Wiesenturnieren.
Ja.
Aber manche lieben es und manche leben dafür und die gehen dann auch bei über 30 Grad aufs Turnier. Ich weiß nicht, ob mir da immer so ein bisschen der Ehrgeiz gefehlt hat. Ich bin dann meistens an so Wochenenden dann gar nicht erst losgefahren.
Ja, ich muss sagen, im Sinne des Pferdes sicher besser. Und vielleicht im Sinne des eigenen Kreislaufs.
Ja, das stimmt natürlich, weil ich habe dann nämlich auch immer echt, sonst ich kriege bei Mitte 20 Grad kriege ich manchmal schon Probleme und gerade dann, wenn es Turnier ist und man auch ein bisschen nervös ist und dann esse ich nicht so viel und dann, ja, sagt mir mein Körper das dann doch auch schon relativ schnell, muss ich ehrlich sein. Der Hautfaltentest, das hat doch wahrscheinlich auch schon fast jeder gehört. Wie erkenne ich denn als Pferdebesitzer, ob mein Pferd dehydriert ist oder zu dehydrieren droht?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Anzeichen. Eben, man kann den Hautfaltentest machen, den erkläre ich gleich noch. Man kann natürlich schon einmal das Pferd ansehen und wenn das wirklich droht zu dehydrieren, dann hat es so eingefallene Augen. Die Schleimhäute kann man sich anschauen. Also wenn man einmal ins Maul schaut zum Beispiel, dann sind die schon trocken. Und dehydrierte Pferde sind auch einfach total matt und teilnahmslos und wirken einfach, ja, krank, würde ich jetzt mal sagen. Die schauen einfach fertig aus. Den Hautfaltentest kann man ganz einfach machen. Man nimmt einfach zwischen Daumen und Zeigenfinger eine Hautfalte vorsichtig, also nicht das Pferd kneifen, sondern einfach mal eine Hautfalte aufziehen. An der Schulter oder am Hals geht das besonders gut. Und dann auslassen und in der Regel, wenn das Pferd genug getrunken hat, schnellt die Haut sofort zurück und wir haben wieder eine schöne, glatte Haut. Wenn das Pferd zu wenig getrunken hat oder droht eben zu dehydrieren, dann bleibt die Haut stehen für ein paar Sekunden und zieht sich langsam wieder zurück. Und wenn dem eben so ist, dann sollte ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Pferd mehr trinkt, ausreichend Wasser zu sich nimmt. Das kann ich machen, indem ich Eimerwasser bereitstelle, statt nur das Tränkewasser. Manche Pferde sind einfach dann zu faul, um über die Zungentränke und so weiter ausreichend zu trinken. Die lieben das, über Eimer richtig große Schlücke nehmen zu können oder eben so große Tränkebecken. Und ich kann auch eine Handvoll Mesh ins Wasser geben, damit da ein bisschen Geschmack drinnen ist. Oder auch Apfelsaft einrühren. Also da ist dann vieles erlaubt, einfach damit das Pferd ausreichend trinkt.
Mhm.
Und was da noch wichtig ist, wenn man eben so große Bottiche oder Eimer den Pferden zur Verfügung stellt zum Trinken, dann ist einmal ganz wichtig, dass die Lebensmittel echt sind. Das heißt, ja, ich sehe oft auf den Weiden etc. die, wie nennt man denn die, die man am Bau verwendet, die schwarzen, großen, rechteckigen Bottiche.
Genau, zum Betonmischen.
Ja, genau, zum Betonmischen. Und ja, die stinken nach Gummi oder Plastik oder was auch immer. Schrecklich. Erstens, da würde ich nie raustrinken wollen, aber die enthalten auch gefährliche Weichmacher und aus denen sollten die Pferde einfach nicht trinken. Ich hatte auch mal einen Fall eben, wo es im Stall starke Leberprobleme gab und man kam nicht drauf. Und dann kam man drauf, dass die Pferde alle aus diesen Bottichen tranken. Und wie man das dann geändert hat langfristig, konnte man den Pferden auch helfen. Also nutzt die nicht, die sind günstig und praktisch, aber kauft die nicht. Die sind nicht gut. Schaut da wirklich, dass ihr lebensmittelechte Eimer oder Bottiche bekommt. Und der nächste Punkt ist, dass die dann oft so grün sind und grausig. Also wenn ich irgendwo vorbeikomme und da schwimmen die Algen drin, dann graust es mich auf die Rollerisch. Und das ist auch wirklich schlecht für die Pferde. Also da bilden sich dann Bakterien und Keime und weiß was ich was alles. Und da drängt man sein Pferd im schlimmsten Falle krank. Also raus auf die Weide und die Bottiche regelmäßig säubern, mit einer Bürste, einem Schwamm ausreiben, mit sauberem Wasser ausspülen und gegebenenfalls zwischendurch auch mal mit Spülmittel, dann aber besonders gründlich natürlich danach auswaschen. Aber ihr solltet die auf jeden Fall regelmäßig reinigen und das gilt natürlich auch für die Tränken und für die Futterkrippen. Die sind nämlich oft durchs Mesh richtig ranzig. Steht man das auch? Ranzig, aber richtig ekelhaft. Also stellt es mir alles auf. Also bitte reinigt eure Tränken und Futtertröge etc.
Ja, ich stand auch schon in Einstellbetrieben, da haben die Betriebe das einfach nicht gemacht. Und jetzt im Nachhinein frage ich mich echt oder wundere ich mich, warum ich mich damals nicht beschwert habe. Aber auch wenn es der Betrieb nicht macht, dann, ich habe mir immer Handschuhe angezogen, eben eine Bürste geschnappt und dann habe ich es eben selbst geschrubbt.
Du bist echt eine vorbildliche Pferdebesitzerin, Janika, muss man mal sagen.
Aber ich bin es auch erst geworden. Also es gab sicherlich auch Sachen früher, auf die ich auch nicht unbedingt geachtet habe. Muss ich auch ehrlich zugeben. Also Fehler habe ich sicherlich auch gemacht. Aber desto mehr man sich damit beschäftigt, ja, desto mehr merkt man, was man eigentlich alles noch tun kann.
Das stimmt. Und man macht einfach auch Fehler und ja, man sollte einfach nach vorne blicken und den nächsten Schritt besser machen.
Das stimmt. Jetzt drehen wir uns tatsächlich doch noch mal kurz zur Pferdefütterung zurück und zwar zum Thema Salz, also Salzleckstein. Wie wichtig ist denn ein Salzleckstein in der Pferdefütterung wirklich?
Ich würde es gern verallgemeinern, einfach Salz im Allgemeinen und nicht nur der Leckstein, weil es gibt tatsächlich auch loses Salz, das man so in das Futter geben kann. Da hatte ich gerade gestern mit unserer Praktikantin ein Gespräch, weil sie das eben auch nicht gewusst hatte. Aber ich habe das selbst meiner Stute über einige Zeit, musste ich das Salz zudosieren, weil sie einfach keinen Leckstein genommen hat. Also das mal vorab für alle, die sich jetzt denken, ja, aber mein Pferd schlägt kein Salz, dann müssen wir es ins Futter hineingeben. Salz ist so wichtig, weil es eben Natriumchlorid liefert und das eben die Pferde über den Schweiß verlieren und da hat das Pferd einen besonders hohen Bedarf und das ja das ganze Jahr über. hat das Pferd einen bestimmten Bedarf und wir können die Salzlecksteine in der Regel zur Verfügung stellen und das Pferd deckt seinen Bedarf darüber. Das funktioniert so gut, dass man das eben so beibehält in der Fütterung. Außer eben, ich habe ein Pferd, das nimmt den gar nicht an, dann muss ich das händisch dazu dosieren und muss natürlich davor ausrechnen, welchen Natriumbedarf mein Pferd hat.
Das heißt, es gibt Pferde, da reicht ein Salzleckstein nicht aus.
Genau. Pferde, die eben den Salzleckstein nicht annehmen, die brauchen zusätzlich Salz über das Krippenfutter gegeben oder ins Mesh gegeben. Genau.
In welchen Mengen sollte man da dann das Salz denn geben? Gibt es da Richtwerte?
Es gibt Richtwerte. Man kann es natürlich für das Pferd je nach Haltung, Rasse, Stockmaß, Arbeit etc. ganz genau ausrechnen, so wie wir das bei Cavallo machen. Aber einen Richtwert jetzt für alle, man sagt so bei einem 600 Kilo schweren Warmblutpferd bei leichter Arbeit wären das etwa so 20 Gramm Salz am Tag, was das braucht. Das ist gar nicht so wenig.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich viel an.
Ja, das variiert natürlich, wenn man es jetzt verallgemeinert hat, bei einem Freizeitpferd, dann kann man auch bei 10 Gramm liegen oder auch mal bei 25. Das hängt halt ganz stark eben von der Rasse ab und von der Arbeit. Weil jetzt habe ich gesagt, leichte Arbeit. Wenn jetzt am Pferd natürlich nicht gearbeitet wird, brauchst du schon mal deutlich weniger.
Mhm.
Und Sportpferde oder stark schwitzende Pferde können auch 50 Gramm am Tag brauchen. Also es ist wirklich viel. Das sollte man sich wirklich ausrechnen oder ausrechnen lassen von Experten. Es macht durchaus Sinn, damit man da den Salzbedarf decken kann. Und gerade eben auch bei trächtigen Stuten zum Beispiel erhöht sich der Bedarf vom Salz gegen Ende der Trächtigkeit um 10-20% vom ursprünglichen Salzbedarf. Also die brauchen dann auch einfach nochmal mehr. Genau. Man kann das Salz eben auch übers Krippenfutter geben oder ins Mesh einrühren. Das ist gar kein Problem. Dann nehmen sie das in der Regel auch sehr gerne an. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Salzlecksteinen, sei es so aus dem Steinbruch, also wie bei uns jetzt. Es gibt ja auch deutsches Steinsalz oder österreichisches. Es gibt dann das Meersalz oder Himalaya-Salz. Im Grunde ist es egal, welches Salz ihr wählt. Pferde machen da zum Teil wirklich einen Unterschied, was sie lieber mögen. Also meine Stute, die hatte immer nur das Himalaya-Salz geleckt und kein anderes. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, man sollte es von möglichst nahe holen. Wir bei Cavallo haben zwar aktuell auch noch Himalaya-Lecksteine im Sortiment. Wir hatten die früher aus den Karpaten und die sind dann mit dem Zug transportiert worden. Das war dann aber nicht mehr möglich und dann sind wir auf die Himalaya gezwungenermaßen umgestiegen. Ja, ist nicht ganz so nachhaltig. Besser wäre es von vor Ort vielleicht zu nehmen. Aber vor Ort ist es oft das Problem, dass es dann nur die Steinbrocken gibt. Die haben dann kein so ein schönes Loch in der Mitte. Und da kann man die nicht aufhängen. Und dann muss man die wieder in einen extra Salzdruck geben, weil wenn man das Salz dann in den normalen Futterdruck gibt, dann kann natürlich sein, dass das Pferd entweder das Futter nicht mehr mag oder zu viel Salz aufnimmt durch den Abrieb. Ja, ist nicht ganz ideal. Man kann es machen, aber ideal wäre schon, das Salz dann in einen extra Druck zu haben. Und
Ja, super. Danke, Isabel, für die ganzen Tipps. Ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende unserer Folge. Magst du nochmal zusammenfassen, was so deine wichtigsten Tipps für die heißen Tage sind, die jetzt, glaube ich, sogar auch ab nächster oder übernächster Woche wieder kommen sollen?
Dann sind wir ja genau richtig mit unserer Podcast-Folge. Und ja, das Wichtigste ist für mich immer ausreichend frisches, sauberes Wasser. Nächste wichtiger Punkt ist Salz bzw. Elektrolyte ausreichend zur Verfügung stellen. Und wenn euer Pferd noch kein Ergänzungsfuttermittel im Sinne von Mineralfutter, Vitamine etc. bekommt, dann bitte das mitdenken und nicht nur jetzt an die Elektrolyte denken, sondern schon an die Gesamtversorgung denken. Keine übermäßige Belastung bei der Hitze, sondern besser in den frühen Morgenstunden oder am Abend bewegen oder eben die Arbeitsart anpassen, wie wir es gesagt haben. Und das Allerwichtigste ist die individuelle Anpassung. Das heißt, schau dir den Tagesablauf deines Pferdes an und überleg dir, wo entsteht viel Hitze oder wann ist die Hitze am stärksten? Hat dein Pferd einen Unterstand? Kann es der Hitze entgehen oder kannst du im Tagesablauf etwas umstrukturieren, sodass es für dein Pferd angenehmer wird? Und dann der nächste Punkt, schau dir die Fütterung deines Pferdes an und überprüfe, ob das alles abgestimmt auf dein Pferd ist Und im Zweifel ziehe wirklich eben eine Futterberatung, wie bei uns bei Cavallo, zu Rate und lass dir das alles mal ausrechnen, damit du das dann anpassen kannst.
Das sind, glaube ich, super gute Tipps. Ich würde am Ende nochmal auch sagen, wie so häufig, das ist, glaube ich, mein Lieblingssatz in unserem Podcast, achtet auf euer Pferd, hört auf euer Pferd. Ich muss sagen, die Kira, meine Stute, die war früher ein Pferd, die ist mit der Hitze ziemlich gut klargekommen. Aber ich reite tatsächlich einen Spanier, von dem erwartet man das gar nicht, aber der verträgt die Hitze wirklich relativ schlecht. Also der schwitzt total schnell, ist dann auch echt nicht ganz so motiviert bei der Arbeit und den haben wir jetzt wirklich auch in eine Sommerpause geschickt und machen einfach ganz viel alternatives Programm, weil ja, da merken wir einfach, der verträgt die Hitze nicht so gut und dann muss man da ja niemanden, weder uns noch ihm das Leben schwer machen. Aber bei der Kira, die haben wir eigentlich immer relativ normal im Training gehalten und eben, wie du gesagt hast, einfach morgens oder abends bewegt. Und für sie ging das auch völlig in Ordnung, mal mittags aufs Turnier zu fahren. Aber ja, achtet auf eure Pferde, hört auf eure Pferde und dann werdet ihr sicherlich einen ganz, ganz tollen Sommer haben.
Den wünschen wir euch auf jeden Fall. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet uns sehr gerne auf der Plattform, wo ihr uns gehört habt. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns doch gerne an podcast@cavallo.com.
Genau.
Vielen Dank und tschüss.
Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.